Futter bei den Hühnern. Das Podcast-Special zu den Playoffs. Hallo und herzlich willkommen zum Special unseres Podcasts Butter bei den Hühnern. Unser Playoff-Special heute mal. Und im Gegensatz zu den sonstigen Podcasts wollen wir heute wirklich fast tagesaktuell berichten. Das heißt, wir werden morgen schon veröffentlichen. Ja, warum? Weil die Zeit der Playoffs beginnt und die SVG und die Lünehühnen sind dabei. Super Geschichte. Das haben wir, Kajetan, Torben und ich zum Anlass genommen. Ich, Wolfgang, Entschuldigung. dass wir einfach mal beleuchten, wer hat denn welche Chancen und wie sieht es denn bei den Spielen aus? Und dann gleich schon meine Frage an Kajetan. Was haben wir denn heute zu erwarten?
Ja, schönen guten Tag auch von meiner Seite aus. Nochmal dazu, der Podcast kommt am Dienstag raus. Das heißt, wir nehmen am Montagabend auf zwischen dem letzten Hauptrundenspiel und dem ersten Playoff-Spiel gegen Herrsching. Ja, wir schauen uns die einzelnen Spielpaarungen an. Wir gehen in der Reihenfolge der Hauptrundenplatzierung vor. Also beginnen dann mit Friedrichshafen, dann sprechen wir über Düren mit dem jeweiligen Gegner und dann kommen die Berliner und zum Schluss kommen wir dann noch auf unsere Paarung im Viertelfinale gegen Herrsching. Der erste gegen den achten, eigentlich immer eine klare Sache. Wird das diese Saison so? Ich sage ja. Wolfgang und Torben, ihr dürft dann gleich auch noch eure Meinung dazu kundtun.
Wir grätschen einfach rein, Kajetan.
Ja, immer reingrätschen. Ich habe mir jetzt auch noch mal die Rankings angeguckt. Es gibt wirklich kaum irgendeinen Punkt, wo man sagen könnte, dass Bühl Friedrichshafen da in die Suppe spucken könnte. Ein kleiner Hoffnungsschimmer könnte vielleicht sein. Tomás López ist wieder zurück und hat jetzt im letzten Hauptrundenspiel auch wieder ganz gut performt. Das könnte sein, dass er dem VfB ein paar Schwierigkeiten macht, aber nicht über die Dauer der Serie und auch nicht ein ganzes Spiel über 3 oder 4 oder 5 Sätze. Also in allen Elementen ist der VfB klar überlegen, außer in der Annahme. In der Annahme sind die Bisons klar die beste Mannschaft in der Liga. Also das finde ich schon erstaunlich. Da ist wirklich ihr großes Plus. Mal schauen, ob sie das auch so stabil hinkriegen gegen den VfB. Aber wenn man sich die anderen Elemente anguckt, also im Block kann man bei Friedrichshafen 4 Spieler aufstellen. Da gibt es nicht viel Qualitätsverlust, egal wer da spielt. Also das ist schon eine Wahnsinnsstärke vom VfB, die Ausgeglichenheit, auch im Zuspiel. Beide Zuspieler sind in der Liga, auch ja, gehören zu den Besten. Und dann hat man im Angriff Linus Weber. Zu Linus Weber braucht man dann nicht mehr viel dazu sagen. Wobei natürlich auch da, López ist von den Außenangreifern wahrscheinlich, wenn er in Form ist, der Stärkste mit Karl zusammen von den BR Volleys. Aber die Friedrichshafener haben ja auch noch 2 Außenangreifer, die ganz gut punkten können. Yukami ist eher der Angriffsstärkere und Marechal ist der für die raffinierten Lösungen. Dahinter sieht es beim VfB dann jetzt auch nicht so pralle aus. Also Balian war jetzt nicht immer so zuverlässig stabil und der junge Bonin auch noch eine Weile.
Beim Thema aber Stabilität grätsche ich jetzt mal rein.
Jo, mach mal.
Ich habe mir mal so den Verlauf angeschaut. Das wäre so ein Punkt, wo man sagen könnte, okay, das wäre auch eine Chance für Bühl. Guckt man sich den Verlauf von Hin- und Rückrunde an, dann hat zwar Friedrichshafen ziemlich souverän gespielt, allerdings einen kleinen Ausrutscher hatten sie gerade am Anfang, als sie 3-0 gegen Düren verloren haben. Aber die letzten Spiele 3-2 nur in Anführungsstrichen gegen Gießen gewonnen, 3-2 nur in Anführungsstrichen in Frankfurt gewonnen und 3-2 zu Hause gegen unsere Lünehühn. Ist ja schon mal was, wo man sagen könnte, okay, ist so eine Art So eine Leistungsdelle gerade zum Schluss, aber sie ist natürlich auch zu begründen, weil
Ja.
davor war ja im Grunde genommen die Auszeit, Quarantäne, wie auch immer, die sie ein bisschen aus dem Tritt gebracht hat. Das wäre vielleicht ein Punkt, auf den Bühl hoffen könnte, aber wenn man sich diesen Verlauf anschaut bei Bühl, man feststellt, sensationeller Beginn in der Hinrunde, richtig klasse drauf gewesen. Die ersten 4 Spiele einfach mal so gnadenlos abgerissen und mit Siegen abgeschlossen. Und danach ging es ja sehr zweifelhaft, sage ich mal vorsichtig, weiter. Dann ist auch Thomas Lopez, ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt richtig ausgesprochen, Thomas Lopez, wie auch immer.
So ungefähr oder ungefähr Tomás López.
Okay, der ist dann ausgefallen und damit war eine entscheidende Stütze sowohl in Annahme als auch im Angriff weg. Und ja, auch als er wieder kam, lief es noch nicht ganz überzeugend. Also immer mal, ja, mal gut, dann wieder schlechter. Aber wie gesagt, Sie können so ein bisschen darauf hoffen, dass Friedrichshafen vielleicht noch nicht so ganz am Zenit ist.
Okay, ja, Tom, was hast denn du zu dem Thema zu sagen?
Zu Bühl.
Bühl, genau, das war das Stichwort. Danke, Torben, für deinen Beitrag. Dann gehen wir mal weiter.
Ja, was soll man sagen? Also Bühl hat mit also die schlechteste Quote im Aufschlag, also nach Haching und VCO. Sie waren, wie Wolfgang schon gesagt hat, am Anfang sehr stark mit Herrn Lopesch. Und ja, der VfB spielt super konstant und immer überzeugend, ihren Stiefel weg. Ich sehe da eigentlich also keine Chance für Bühl, dass da irgendwie auch nur ein Satz spannend werden könnte.
Das heißt, dein Tipp jetzt mal Butter bei den Hühnern. Wie sieht's aus nach den 2 oder 3 Spielen?
Ja, 6-0. 6-0 nach Sätzen für den VfB.
Oh, das ist ein bisschen hart, aber okay.
Okay, da gehe ich nicht ganz mit. Einen Satz traue ich Bühl durchaus zu, also wahrscheinlich im ersten Spiel, also in Bühl, dass wir den VfB mal ein bisschen pieksen können. Wolfgang, ich stimme dir schon zu, dass der VfB nicht mehr ganz so stabil ist wie vor der Corona-Zwangspause. Aber ich habe den Eindruck, dass sie das jetzt nicht so aus dem Gleichgewicht gebracht hat, dass sie die Zeit jetzt auch genutzt haben, um ein bisschen zu experimentieren oder Stichwort Belastungssteuerung, das ganz gut zu machen, damit alle wieder ganz gut reinkommen und die sind rechtzeitig da. Der Formaufbau stimmt dann nach meinem Gefühl auch jetzt wieder.
Ich habe ja nur
Also
von der Hoffnung gesprochen.
2-0 nach Spielen und 6-1 nach Sätzen. Ja.
Ja, es ist auch so
Ja, Wolfgang, dann
demoralisierend.
erzähl du uns noch mal deinen Tipp.
Also ich würde auch so ein bisschen, damit es ein bisschen spannender bleibt, würde ich eher auf ein 6-1 nach 2 Spielen hoffen, damit es nicht ganz so demoralisierend ist. Also manchmal kann es schon demoralisierend sein, wenn man gegen Friedrichshafen spielt. Da haben wir leider schon ein paar Erfahrungen gemacht, auch wenn man durchaus das eine oder andere Mal auch schon mal besser ausgesehen haben. Aber ich glaube, 6-1 würde ich mal so einloggen.
Ja, bei Bühl ist der Kader einfach auch nicht tief genug, um irgendwas mal aufzufangen. Bei Friedrichshafen, die haben immer die Möglichkeit, nochmal einen von der Bank zu bringen, der fast gleichwertig ist. Also das ist auch noch ein großer Unterschied und eine Riesenstärke vom VfB.
Wow, okay. Also die Kadertiefe. Wahnsinn. Okay, komm, lass uns einen Haken hintermachen.
Ja gut, wenn wir bei Kadertiefe sind, dann sind wir auch wirklich schon bei Düren gegen Frankfurt oder Frankfurt gegen Düren. Frankfurt hat ich glaube sogar den stärksten Kader der ganzen Liga. Und dagegen steht ein Team aus Düren, welches eine sehr, sehr konstante Saison gespielt hat, einen hohen Druck in den Aufschlägen gebracht hat über die gesamte Saison. Und eigentlich nie den Zweifel gelassen hat, dass sie ganz oben mitspielen wollen. Ich glaube, diese Saison hat sich Düren auch unheimlich viel vorgenommen. Also durch diese gut aufgestellte Mannschaft, durch die gute Teamchemie, die so ein bisschen rüberkommt und durch eine ja doch relativ klare Starting Six und natürlich den überragenden Punktesammler oder Topscorer der Liga mit Sebastian Gebert. Dem Ganzen steht dann auf der Frankfurter Seite eine Mannschaft gegenüber, die im Mittelblock sehr gut besetzt ist mit dem Argentinier Imhoff und unseren alten Bekannten Noah Baxpöhler. Tim Grosser scheint wieder ein bisschen mehr performen zu können oder gleichmäßiger performen zu können.
Oh, Probleme in der Schulter aktuell.
Ja, aber ich glaube nicht dran. Ich glaube nicht dran. Ich glaube, dass das durchziehen wird und wird vielleicht sich mal die Schulter halten oder so, aber im Endeffekt wird das durchziehen. Obwohl, man weiß es nicht, warum sie jetzt noch Herrn Röhrs auch vom VCO geholt haben oder nicht, ein junger Spieler nochmal als Backup für Tim Grosser dann sein wird. Ja, auf der Diagonalposition sind sie jetzt mit Daniel Malescher und Jochen Schöps gut besetzt, wobei wahrscheinlich in den Viertelfinals dann wahrscheinlich Malescher auf Diagonal kommt. Oder würdest du mir da nicht zustimmen, Kajetan?
Ich habe keine Ahnung, wie die Verletzten-Situation jetzt aussieht und sich entwickelt. Aber Röhrs ist natürlich gut, wenn man ihn kriegen kann. Glaube ich, würde jeder Bundesliga-Verein noch nehmen zur Verstärkung in den Playoffs. Allerdings finde ich es auch andererseits wieder ein Zeichen von ein bisschen Nervosität. Und das ist, glaube ich, das Grundproblem der Inhalt-Wollis in dieser Saison, diese Instabilität. Natürlich auch durch Verletzungen bedingt und so weiter. Aber sie haben einfach noch nicht so die Stabilität gefunden und trotz eines Jochen Schöps noch nicht so das Selbstbewusstsein, dass sie auch die engen Spiele drehen können. Sie waren im Pokalfinale und haben das gewonnen. Ja, aber für ihre Ansprüche war die Saison nicht richtig befriedigend. Und ich glaube nicht, dass sie Türen so aus der Fassung bringen können, dass die sich das nehmen lassen. Also ich sehe bei Düren in dieser Saison überhaupt keinen Ansatzpunkt, dass die mal an ihrem Selbstbewusstsein zweifeln. Im ersten Spiel wussten sie vielleicht noch nicht genau, wie gut sie sind in dieser Saison gegen Berlin, 0-3 verloren. Aber danach haben sie fast alles weggehauen. Gegen Friedrichshafen hat es nicht gereicht, aber sonst alles.
Jetzt komme ich wieder mit meiner Entwicklungskurve. Und wenn man sich da die Spiele anschaut bei Düren seit Januar, dann haben sie kein anderes Ergebnis. Das ist fast schon langweilig. Also da steht ständig ein 3-0. Das ist schon der Hammer, was Düren da geleistet hat. Ganz besonders ragt noch heraus, das ist allerdings ganz am Anfang der Hinrunde schon gewesen, als sie gegen Friedrichshafen 3-0 gewonnen haben. Das war ja deren einzige Niederlage. Und wie du schon gesagt hast, Frankfurt ist halt ein bisschen instabil, hat sehr instabil angefangen, haben sich dann ein bisschen gefangen. Aber ich sag mal, nach einem positiven Spiel, beispielsweise in Herrsching 3-0 gewonnen, die Frankfurter, danach ging es dann auch wieder negativ weiter. Also war immer so ein Plus-Minus, so mal hoch, mal runter. Gut, und ich sag mal, nach dem Pokalfinale, wenn man dann Pokalsieger wurde, kann man dann vielleicht auch mal wieder ein Spiel verlieren, was ihnen im letzten passiert ist gegen Bühl. Vielleicht hat das damit was zu tun. Sicherlich keine schlechte Mannschaft, Frankfurt. Aber Düren ist halt da noch wahrscheinlich einen ganzen Ticken besser. So, ich mach mal Butter bei die Hühn und sag mal, wahrscheinlich läuft das auch auf ein 6-1 oder 6-2 sowas hinaus, wenn man mal das so ausdrücken wie vorhin.
Ja, also ich sehe auch den großen Vorteil bei Düren ist, dass sie mit Thomas Kotschian und die Angriffsachse, Annahmeachse einfach sehr, sehr eingespielt sind. Sie haben, Frankfurt hat zwar mit den Herrn Schmidt-Gahl einen sehr, sehr großen Zuspieler, der auch gut, wenn er die Bälle gut hoch ans Netz bekommt, auch schnell mal einen Punkt machen kann. Aber irgendwie scheint die Abstimmung zu seinen Angreifern nicht ganz zu stimmen. Deswegen kommt dann auch immer wieder Leon Derbyshire rein. Und ich sehe daher auch, bin ich bei dir, das wird wahrscheinlich ein 6-2 werden, auch für Düren. Einfach, weil die sehr, sehr konstant spielen.
Wobei, ehrlich gesagt, wir würden ja Noah die Daumen drücken, oder? Also wäre schon schön, aber.
Also Noah drücken wir immer die Daumen. Aber Frankfurt hat schon Titel, kann somit ja auch schon dann im CEV-Cup spielen wahrscheinlich. Oder sehr wahrscheinlich. Ja. Nahezu sicher, wenn sie es wollen. Also die Saison für Frankfurt ist positiv. Punkt.
Dem würde ich mich jetzt nicht anschließen. Die Saison ist nicht positiv, wenn sie im Viertelfinale rausfliegen. Das ist einfach nicht der Anspruch von den United Volleys. Pokal war ja diese Saison auch ein bisschen besonders, also mit zwei Siegen ins Finale zu kommen. So einfach wird es auch nie mehr. Die Netzhoppers hatten es ein bisschen schwieriger. Zwar verloren, aber vorher dreimal sich durchgekämpft. Ich würde mein Tipp ist genauso wie eurer, 6-2, also Hinspiel, vielleicht ein Tiebreak-Sieg von Düren, aber im Rückspiel macht Düren das dann klar. Bei Düren sind schon sehr viele Vertragsverlängerungen für die nächste Saison bekannt gegeben worden. Das kann natürlich dazu führen, dass die Spieler so ein bisschen zufrieden sind, nicht mehr so hungrig. Auf der anderen Seite ist das wieder ein Zeichen dafür, dass die Mannschaft wirklich sehr geschlossen, stabil ist, dass die Atmosphäre stimmt, die Planung stimmt, der Trainer hat verlängert. Also ich glaube wirklich, dass dieses Jahr das Selbstbewusstsein von Düren dann sehr groß ist. Letzte Saison haben sie immer so ein bisschen Schwankungen gehabt, obwohl sie ja so eine erfahrene Truppe sind, aber das haben sie völlig ausgemerzt dieses Jahr und ich sehe nicht, wieso das jetzt sich gravierend ändern sollte, zumal sie auch wirklich einen tiefen Kader haben. Also du kannst im Mittelblock alle drei ohne Verlust bringen und du kannst auf Außen hast du auch noch einige Optionen. Ernastovic hat super eingeschlagen. Brandt haben sie, den André natürlich kann man immer wieder reinbringen und auch einen Philipp Schumann, den kannst du auch mal reinwerfen, wenn Gewirth irgendwie so ein bisschen Zwicken hat irgendwo.
Die Libros bei Düren sind ja auch, würde ich ja fast als gleichwertig ansehen, so von der gesamten Spiel her. Aber dann steht dann unser Japan auf der Frankfurter Seite. Also finde ich eigentlich einen herausragenden Libro. Ich mag ihn unheimlich gerne ansehen. Also das Spiel mir angucken werde ich auf alle Fälle. Oder kann ich das überhaupt? Oder spielen die alle genau gleichzeitig? Wisst ihr das? Zur SVG?
Die Rückspiele sind zum Teil versetzt. Also in Düren, das erste Spiel am Sonntag und das eventuelle Entscheidungsspiel am Montag. Die SVG spielt ja dann am Samstag in Herrsching und am Sonntag das eventuelle Entscheidungsspiel.
Gut, unsere Tipps haben wir abgegeben. Dann kommen wir zum nächsten Spiel. Haken. Wolfgang, hau mal raus.
Spiel Berlin gegen Königs Wusterhausen, ja? Berlin. Dieses Jahr fragt sich jeder, was ist los in Berlin? Haben wir am Anfang drauf geschaut, was für Namen da aufgestellt werden und Niro Mann da nach Berlin holt, ist schon sensationell. Dann kommen große Verletzungssorgen. Dann wird einer nach dem anderen nachverpflichtet, auch wieder alles, was Rang und Namen hat. Und trotzdem kriegen sie eigentlich nicht so richtig eine Stabilität da rein in die Saison. Das sieht so ein bisschen zum Schluss aus, es wird so ein bisschen stabiler, nachdem die Verletzungssorgen ein bisschen weniger sind, aber so richtig überzeugend ist es vieles nicht. Da sind immer mal wieder Ausreißer, wo man sagt, okay, Berlin, da erwarte ich eigentlich mehr, dass sie beispielsweise in Gießen gewinnen, nicht nur mit dem 3-2, dass sie in Frankfurt nicht gerade 3-2 unterliegen, noch im Februar. Das sind schon Ergebnisse, wo man sagt, das ist nicht das Berlin, was man erwartet. Und das ist so ein bisschen vielleicht auch eine Hoffnung von Königs Wusterhausen, die ja auch das Gefühl schon kennen, gegen Berlin zu gewinnen. Allerdings ist es halt doch ein Pokalgefühl, das die Königs Wusterhausen haben. da haben sie es geschafft im 3-2, wie auch sonst, was anderes kannten sie ja im Pokal eh nicht. Und für Königs Wusterhausen spricht vielleicht, sie haben im Grunde genommen, sie haben schon viel erreicht diese Saison. Also ich bleibe dabei, Kajetan. Natürlich ist der Anspruch bei Königs Wusterhausen was anderes. Aber sie sind Vizepokalsieger. Ich glaube, sie haben schon eine erfolgreiche Saison jetzt schon hinter sich. Und vielleicht ist das auch eine gewisse Lockerheit. Gleichzeitig verbunden mit dem Wissen, dass man in Berlin als Königs Wusterhausen auch gewinnen kann. Und der Trend, sage ich jetzt mal, gut, sie haben zwar ihr letztes Spiel noch am 20. Februar gegen Berlin zu Hause verloren, 3-1, Aber danach haben sie Königs Wusterhausen in Gießen 3-1 gewonnen. Also die sind schon ganz gut drauf. Also eine Überraschung ist dabei. Es ist nicht, also ich würde es noch nicht mal ausschließen, dass die nicht ein Spiel davon sogar gewinnen. Auch wieder mit dem klassischen 3-2 vielleicht zu Hause. Und dann vielleicht in Berlin selber dann, ja, in das dritte Spiel gehen müssen. Also da könnte ich mir schon vorstellen, das kann so in die Richtung 9-3 oder sowas werden. Was sagt ihr?
Ja, also du wolltest mir widersprechen, du widersprichst mir gar nicht. Ich habe das mehr auf die United Volleys bezogen. Mit dem Pokalsieg alleine ist jetzt noch nicht das, was die United Volleys glücklich macht. Bei den Netzhoppers denke ich ja, mit der Playoff-Qualifikation und dem Pokalfinale haben sie ihre Saisonziele erreicht, können wirklich relativ befreit aufspielen. Großes Fragezeichen ist, wie auch schon vorher im Pokalfinale, was ist mit Ketourakis? Sieht nicht so aus, als wäre fit. Jetzt ihr nachverpflichteter polnischer Zuspieler hat dazu beigetragen, dass sie das entscheidende Spiel bei den Grizzlies gewonnen haben. Ist natürlich schon dann auch ein Qualitätsmerkmal, aber er kann ja noch nicht so eingespielt sein und Ketourakis hat seine Stärken im Block, auch im Aufschlag. Das wird dann sehr schwer für die Netzhoppers, wenn sie nur auf ihre neuen Zuspieler zurückgreifen können. Aber ansonsten würde ich auch da, ja, wir haben uns nicht abgesprochen vorher, Wolfgang, ich habe den Tipp ähnlich. Also es gibt ein Entscheidungsspiel, in dem die BR Volleys dann gewinnen.
Ja, ich bin da sehr bei euch, aber so ein bisschen aus der Sicht heraus, dass Berlin eigentlich quasi teilweise mehr oder weniger 3 Spiele zu Hause hat oder NKW und dass vielleicht einfach dadurch auch so ein bisschen der Schlendrian nochmal bei Berlin einziehen kann. Nicht ganz sauber konzentriert, wie sie ab und zu sind. Aufschlagstärken von beiden Mannschaften ist auch ungefähr gleich. Also würde ich, da gehe ich auch mit, dass wir drei Spiele sehen im Viertelfinale. Und wahrscheinlich ja 9-3. Also, nee, 9-4 sogar. Nee, 9-4.
Ja, bei den BR Volleys heute im aktuellen Podcast. Hört es euch an, fein, herb und spritzig. Da ist Dennis Caliberda zu Gast. Auch sehr interessant, wieder ihm zuzuhören. Aber es hörte sich ein bisschen so an bei den Volleys, dass sie über das Viertelfinale jetzt eigentlich schon hinweg denken und im Halbfinale aber eher auf Frankfurt hoffen. Habe ich vielleicht nur so interpretiert, weil sie, glaube ich, vor Düren eher zittern. Aber die Hürde Netzhoppers ist, glaube ich, auch erstmal zu überwinden. Und ich gehe wirklich fest davon aus, dass sie das, auch wenn es ein drittes Spiel gibt, dann schaffen. Aber ja, irgendwie die Stabilität ist in der Mannschaft noch nicht so richtig da. Was ich ganz angenehm finde, dass es bei Berlin jetzt in dieser Saison keine Panikreaktion gab. Also die Nachverpflichtungen mal beiseite gelassen, aber es wurde jetzt keiner gefeuert oder kaltgestellt. Und das finde ich eigentlich ein ganz gutes Zeichen, dass man jetzt nicht immer schaut. Also wenn mal eine Phase vielleicht nicht so gut ist, dass man trotzdem an seinen Leuten festhält. Das kann sich ja dann vielleicht auszahlen, auch in der Zukunft.
Das ist doch auch mal ganz schön, wenn man nur das Bier kalt stellt und nicht die Spieler.
Genau. In dem anderen Podcast muss man immer zahlen, wenn man das Wort nicht in den Mund nimmt.
Ich wollte die aber dürfen nicht Sex sagen. Also okay, also das heißt, wir sind uns eigentlich da auch einig. Du hast noch nicht es in Zahlen formuliert, Kaitan.
Ach so, ja, ich habe nur, also ein Entscheidungsspiel wird es geben. Dann sage ich mal 3-2 im ersten Spiel für die Netzhoppers, damit das sich ungefähr ausgeht. Dann 3-1 und 3-0 für die Volleys in den beiden folgenden Spielen.
Jo.
Das ergibt ein 9-4, nein, ein 8-4. 8-4, genau.
Ja, ich muss mich da auch korrigieren, weil 9-4 geht gar nicht an der Stelle, wenn ich sage, dass. Also, nicht. Das habe ich eben gerade versucht nachzurechnen und dachte, ach Gott, Denken ist heute auch nicht mehr dein Ding geworden. Aber gut.
Ich hätte jetzt geschworen, ja, dass es geht, aber egal.
Ja, nicht ganz, nicht ganz. Ein Goldset haben wir noch nicht hier.
So, Kai, dann schmeiß mal den Trommelwirbel an.
Ja, jetzt kommen wir zum alles entscheidenden Spiel. Aus unserer Sicht natürlich. Zur alles entscheidenden Paarung im Viertelfinale. Wir müssen gegen die WWK Volleys Herrsching ran. Müssen, dürfen, wie auch immer. Ich weiß nicht, ich hatte keine richtigen Präferenzen für den Viertelfinalgegner. Also Berlin hätte ich jetzt auch nicht schlimm gefunden. Aber den Tabellennachbarn, da denkt man natürlich, man hat vielleicht etwas mehr Chancen. Wie seht ihr das?
Die Halle wird, wird, glaube ich, ein entscheidendes Momentum sein. Bekommen wir die Annahme halbwegs vernünftig unter Kontrolle gegen die aufschlagstärkste Mannschaft der Liga, also zumindest was die Assen angeht. Aber da steht Lüneburg auch, glaube ich, nur mit einer Einzähler dahinter. Aber das wird, glaube ich, der Schlüssel zum Sieg sein. Wer bekommt die Annahme besser im Griff und lässt seinen Zuspieler nicht so weit laufen? Okay, im Block sind wir natürlich stärker, ganz klar. Aber ich glaube, die Annahme wird das entscheidende Element sein.
Ja, Annahme beziehungsweise vorhergehend der Aufschlag. Wie gut ist der Aufschlag? Wie kommt Herrsching, wie gut kommen die Lünehühn in den Aufschlag auch rein? Und da gibt es nun mal Tage, an denen sowas überhaupt nicht funktioniert. Ich erinnere mich ungern oder fast praktisch gar nicht mehr an dieses Hinspiel gegen Herrsching. Ich habe es nicht so genau im Kopf, aber da hat sowas zum Beispiel eben nicht funktioniert. Und dann geht das auch mal ungünstig aus. Und da ist übrigens dann auch die Blockstärke von Lüneburg überhaupt nicht mehr zum Tragen gekommen. Anders sah es dann schon wieder im Rückspiel aus. Da hat es dann eben funktioniert. Das ist genau das, was du sagst. Also über Aufschlag, Annahme wird sich das Spiel wahrscheinlich definieren. Aber für die Lünehühn spricht, dass sie eigentlich im Aufwärtstrend sind. Und zwar seit Beginn der Rückrunde. Das heißt, seitdem, und das ist das, was man ganz klar sehen kann, also die kommen in den Flow. Und das ist das, was man bei den Lünehühn eigentlich die letzten Saisons häufig sagen muss. Wie gesagt, die letzte Saison habe ich jetzt gerade vergessen, aber davor war das eigentlich immer so, dass wir in der Rückrunde dann einfach nochmal deutlich besser waren und in den Playoffs auch nochmal. Kommt aber hinzu, und das ist das, was auch du, Kai, Torben, angesprochen hast, wir haben auch manche Playoffs eben in Hamburg spielen können und da waren die Spiele dann einfach durch die Größe der Halle einfach andere. Die waren dann richtig toll anzuschauen, da war einfach eine andere Abwehr möglich und dadurch konnten auch schöne Playoffs damals stattfinden und jetzt müssen wir mal gucken. Wir haben zwei kleine Hallen, leider. Da sieht halt so ein Volleyballspiel einfach schon ein bisschen anders aus, leider. Es gibt Aspekte für beide, die Lünehühn, und ich denke, da Stefan hat sich da bestimmt einen Schlachtplan überlegt, wie er die knacken kann. Und bin mal gespannt, was sich da so tut. Im Grunde genommen ist alles möglich, ganz ehrlich. Also vom 6-0 bis hin zu 3-3-2 Spielen ist tatsächlich alles möglich, weil viel eine Tagesform, wie kommt man rein? Und wenn du einmal nicht in den Flow kommst mit den Aufschlägen, dann hast du dieses Spiel, kannst du wahrscheinlich schon haken, fürchte ich. Hört sich dramatisch an, aber ich fürchte, so in die Richtung läuft.
Nee, ich glaube nicht. Also wenn Michel und Flo dann irgendwie zwei, dreimal zupacken, dann sieht es auf einmal wieder anders aus. Das haben wir ja schon ein paar Mal gesehen diese Saison. Wenn unser Mittelblock konnte Impulse setzen, was ja normalerweise, der Mittelblock, wird man ja sagen, ist nicht so spielbestimmt und unser Mittelblock macht eine unheimliche Stärke oder strahlt so viel Souveränität auf die Mannschaft aus, wenn er funktioniert, dass alle wieder ein bisschen ruhiger werden und dass jedes Spielelement dann wieder besser wird.
Der Herrschinger Block ist jetzt auch nicht ganz zu verachten. Also ich glaube, Herrsching ist fast, ich habe jetzt nicht alle Statistiken durchgeschaut, logischerweise, aber wenn ich mir die Blockstatistik gegen Lünehühn anschaue, dann ist das eine der wenigen Mannschaften, die sogar insgesamt über beide Spiele wahrscheinlich im Block sogar führen würden. Ich weiß nicht, ist ein bisschen seltsame Statistik, die ich hier gerade mache, aber
Das zeigt ja auch schon was an. Nee, finde ich gar nicht mal. Also, wenn wir uns angucken, wer ist denn da einer der Top-Blocker bei den Herrschingern? Das ist doch der Nationalmannschaftskamerad von Reis. Und könnte das sein, dass er einfach Heiß so gut kennt, dass Heiß ihn gar nicht so aufs Kreuz legen kann und gar nicht so häufig Block seiner Diagonal- oder Außenblock freispielen kann?
Naja, andererseits kennt Heiß auch den Van der End.
Ja. Naja, aber für die Theorie spricht, insgesamt hat er 6 Blocks im Hin- und Rückspiel gemacht.
Ja, Hinspiel war, glaube ich, nicht ganz so, müsstest du da rausnehmen, nicht?
Das haben wir ja eh vergessen, stimmt, ich habe es vergessen.
Also ich will jetzt nicht Wasser in den Wein gießen. Ich habe durchaus Hoffnung, dass wir da, wenn wir das erste Spiel gewinnen, dann finde ich, haben wir wirklich sehr, sehr gute Chancen weiterzukommen. Aber darauf kommt es, glaube ich, auch schon an. Wenn wir das Heimspiel verlieren in Herrsching, in Herrsching ist immer eklig. Da wird Herrsching auch alle Register ziehen. Die machen sie auch in Auswärtsspielen, aber in Heimspielen dann noch mehr. Dann werden die Tille-Brüder noch ekliger werden, als sie sowieso schon sein können. Also es jetzt macht auch zum Teil Spaß, das anzugucken. Wenn sie gegen einen spielen, macht das wahrscheinlich nicht ganz so viel Spaß. Aber individuell.
Du spielst jetzt auf die Aktion an, sich mit dem Schiedsrichter so ein bisschen zu unterhalten, vielleicht auch nochmal eine zusätzliche kleine Auszeit zu generieren, den Gegner nochmal so ein bisschen zu nerven mit kleinen Spirenzien am Netz.
Naja, also das sagt ja Ferdi Tille ganz offen und Johannes macht das ja inzwischen auch schon ganz gut. Die setzen das bewusst ein, auch ein bisschen Trash-Talk mit den Gegnern, aber einige von unseren Spielern, Michel zum Beispiel, der dürfte das jetzt auch schon ganz gut kennen und sich vielleicht dann nicht ganz aus dem Konzept bringen lassen. Und Jordan bei uns kann ja auch den Gegner sehr nerven, eher durch seine Spielweise als jetzt durch Sachen, die außerhalb des Spielgeschehens stattfinden. Aber mal schauen, ich wollte nur noch mal sagen, ich glaube, individuell ist Herrsching schon stärker besetzt. Also es geht für uns eigentlich wirklich nur über Taktik, Mannschaftsleistung, dass wir in den Flow reinkommen, dass die Annahme nicht wegbricht. Und dann kann das natürlich auch funktionieren in einem Spiel. Und wenn wir das eine Spiel schaffen, dann ist das Selbstbewusstsein auch da. Aber die Herrschinger, also wenn du jetzt gerade Van der End ansprichst, der hat jetzt auch eine sehr gute Entwicklung, auch in den letzten Spielen war er sehr stark. Und die haben zwar jetzt auch nicht einen allzu tiefen Kader, aber ein bisschen tiefer als unserer ist er schon. Auf Außen haben sie dann wenigstens nochmal die Möglichkeit, also einen zu ersetzen, also Wieczorek oder Weisorek ist jetzt wieder dabei. Manta ist ein starker Spieler und Tim Peter ist vielleicht jetzt nicht in dieser Saison hat nicht so einen richtigen Sprung getan, aber ist ja auch ein sehr zuverlässiger Spieler auf Außen. Wir haben unsere beiden gesetzten Außen und Will macht seine Sache immer sehr engagiert, aber ich denke, er ist dann schon mal ein Stück hinter Victor und Jordan. Also insofern auch Kaminski kann Penrose durchaus auch mal ersetzen, wobei wir, glaube ich, bei Diagonal gar nicht jetzt uns so verstecken müssen. Yannick hat den Eindruck gemacht in Friedrichshafen, dass er voll dabei ist und Lust hat. Also das gibt auch Hoffnung, dass er jetzt in den Playoffs, auch wenn es nötig ist, wieder angreift. Und Penrose finde ich diese Saison nicht so gut, wie man es vielleicht erwartet hätte nach der letzten Saison. Also er hat jetzt nicht den nächsten großen Schritt gemacht, aber es kann ja sein, dass er in den Playoffs wieder explodiert.
Wie denkt ihr, ist das Mannschaftsgefüge in Herrsching? Sind die auch harmonisch oder doch ein bisschen, oder ist es vielleicht, haben wir vielleicht dadurch noch eine Chance, dass da noch irgendwas auftreten kann mit Stress oder so?
Wolfgang, du kennst Bayern doch ganz gut.
Ach ja.
Durch deine Frau.
nein, also ich glaube, Herrsching, das ist schon vielleicht so ein bisschen vergleichbar. Das ist ein kleiner Verein, so wie die Lünehünen. Da geht es auch ähnlich familiär zu. Die haben sogar den Vorteil, dass sie im Grunde genommen teilweise die Leute noch länger dabei haben. Also die haben doch sehr viel in der Mannschaft übernommen. Da ist ja sogar bei uns mehr Wechsel gewesen zum Anfang der Saison. Von daher kann ich mir schon vorstellen, dass das Mannschaftsgefüge eigentlich schon passt. Ich glaube nicht, dass das ein Faktor sein wird. Nö, ich glaube tatsächlich, so wie wir es am Anfang gesagt haben, halt Aufschlag, Annahme und die mannschaftliche Geschlossenheit, so wie Kajetan das angedeutet hat, weil die Mannschaft muss es machen und nicht die Einzelspieler. Aber das haben die Lünehünen bisher immer ganz gut gezeigt, dass sie da Mannschaften, die auf dem Papier und von den Einzelspielern wirklich, wirklich viel besser sogar dastehen, überhaupt nicht verstecken müssen. Definitiv. Also von daher, es ist aus meiner Sicht alles möglich. Und ganz ehrlich, wenn ich jetzt Butter bei den Hühnern sage und sagen würde, so und so geht's aus, dann sage ich vorneweg, Doppelpunkt, ich bin Lünehünen-Fan. Und von daher sage ich, es geht 6-4 aus für die SVG.
Also in zwei Spielen?
Zwei Spiele. Fünf Sätze.
Ja, weißt du, es ist ganz einfach so, meine Nerven machen das nicht mehr mit drei Spielen.
Oh, aber zweimal Tiebreak, oh wow, das ist auch hart.
Ja, aber dann ehrlich ist durch. Kann man sich am Sonntag wiederholen und gut ist.
Ja, dann muss ich ja sagen, damit deine Nerven geschont werden, 6-0 für uns, oder wie?
ich habe da keinen Widerspruch.
Also ich bleibe hier, ich sage jetzt mal, wir gewinnen 6-2. Ich bin ja auch Fan und ich sehe wirklich keine Fünf-Satz-Spiele. Und daher muss ich dann beim 6-2 bleiben.
Ich sage 6-7, also SVG 6 und Herrsching 7. Und jetzt ratet mal, wer weiterkommt.
Oh Gott, jetzt hast du dir eine Konstellation ausgedacht. Na toll.
Ja, aber das geht ja gar nicht anders. Es kann ja nur, also wie wir ja immer schön sagen, Meister wird nur Kajetan. Wer wird Meister?
Bühl.
Ich probiere es mal mit dem anderen Standardspruch, wer den letzten Punkt macht.
Das ist schön.
Also ich verrate euch, die SVG kommt weiter. Wie funktioniert das bei 6-7?
Herrsching gewinnt ein Spiel.
3-0. Mhm. Und wir gewinnen zweimal im Tiebreak.
Aber ich will das nicht.
Wäre eine schöne Geschichte auf jeden Fall.
Ja, schön.
Also es ist mein Wunsch eher. Also auf der anderen Seite, wenn wir das Heimspiel nicht gewinnen, ich glaube, dann ist es schnell vorbei.
Oh, ich würde das gar nicht mal so sagen. Also ich meine natürlich, dann spricht alles gegen die SVG, völlig richtig, ja. Aber pauschal würde ich das gar nicht sagen. Ja,
kein Druck für morgen. für übermorgen. Also wenn der Podcast rauskommt, morgen.
Ich kann mich an ein Spiel, ich glaube, das war das erste Playoff-Spiel von der SVG im ersten Bundesliga-Jahr. Ich glaube mich zu erinnern, das war gegen Bühl.
Und das haben richtig, 1-3.
Ja, ob es 1-3 weiß ich gar nicht, aber wir haben es verloren. Mhm. Genau, 1-3 wahrscheinlich, genau.
Und das war mein erstes Auswärtsspiel. Da bin ich nach Bühl gefahren zum Rückspiel. Jawohl.
Ja. In die Großsporthalle bist du gefahren. Mhm.
Ja. Also, das von daher.
Großartig. 3-2, Tiebreak-Sieg. Und Carlos saß neben mir mit verletztem Sprunggelenk und hat angefeuert wie ein Wilder. Ja. Legendär.
Also es geht.
Ja. Aber das verletzte Sprunggelenk haben wir ja auch schon wieder, nicht? Also, da kann ja auch schon wieder jemand noch ordentlich anfeuern.
Weißt du, als Glücksbringer.
Als Glücksbringer, auch ja.
Möglich.
Mhm. Also heißt, im Moment, ich habe ja jetzt noch was. Also die SVG liegt im Moment ganz klar vorne. Ich war mal kurz bei Instagram unterwegs und habe mal so ein bisschen geguckt, wir hatten da schon was zu Playoffs gemacht, manche gar nicht, also die meisten gar nichts. Dann Herrsching hat immerhin schon mal was eingestellt, so ein bisschen, wie kommen wir weiter, mit welchen Möglichkeiten. Und die Lünehünen, also ich bin echt positiv überrascht, haben ein schönes Video eingestellt. Habt ihr das eigentlich schon gesehen, zufälligerweise?
Nee, ich habe es kurz angeklickt, aber noch nicht gehört.
Ja, also es ist wirklich ein schönes aufmunterndes Video. Und Motto ist, weil wir der Norden sind. Also finde ich gut. Finde ich richtig schön. Also so. Tolle Idee.
Jetzt müssen wir nur noch eine Melodie uns dazu einfallen lassen, oder?
Das kriegen wir hin. Das kriegen
weil wir hin. Der Norden sind. Machen wir die Punkte.
Blind?
Gut, bitte schneiden.
Nee, das bleibt drin.
Ja, okay. Also haben wir ja die Halbfinals, ne?
Ja, schieß los. Fass nochmal zusammen für den geneigten Hörer.
Also nach unseren Prognosen spielt dann im Halbfinale VfB Friedrichshafen gegen die SVG. Und im anderen Halbfinale spielt Düren gegen Berlin.
So, im nächsten Podcast-Special, auch wenn wir hier noch lange nicht zu Ende sind, werden wir dann weiteres berichten, wie es weitergeht.
Sag mal, Kajetan, hattest du einen Hühnersuppe am Wochenende?
Nein, ich war in Bühl.
In Bühl warst du. Aber ja. irgendwie fehlt mir hier was in diesem Podcast.
Ja, aha. Ja, ich mache aus meinem Huhn keine Suppe. Das ist kein Suppenhuhn, nein. Das ist ein Lühnehuhn. Das hast du verwechselt.
Ja. Aber das Lühnehuhn redet, also was er zwischen den Zeilen sagen will, er wird sonst immer unterbrochen und er wartet eigentlich drauf, unterbrochen zu werden. Und das Huhn hat einfach ihn nicht unterbrochen. Also hat praktisch Entzugserscheinungen.
Ich bin hier total, ich weiß gar nicht, wie ich damit umgehen soll.
Das kann man nicht vorhersagen, wann das Lünehuhn Lust hat, dich zu unterbrechen.
Ach so, ja, ich habe es normalerweise schon immer mal da gewesen, aber heute, ich habe es nicht gehört, also
dann fühle ich mich ja schon. Psychoterror.
Aber sowas von, ja. Ja, gut, dann kommen wir zum Tippspiel. Das Tippspiel ist jetzt auch durch. Erstaunlicherweise, die Hinrunde und Rückrunde und das gesamte, die Gesamttabelle haben wir einfach mal vorliegen. Aber bevor wir da ankommen, wir haben ja kein Quiz, also machen wir heute mal ein schönes Quiz mit euch beiden, habe ich mir überlegt. Für jede richtige Frage gibt es 8 Punkte.
Super. Ja, ich hab 8 Fragen an dich. Dann habe ich schon 8 Punkte.
Nein, es sind natürlich die Bonusfragen, die wir gestellt haben im Podcast.
Wie sind die Spielregeln? Also außer 8 Punkte pro richtige Antwort?
Fragen, habe ich gesagt. Fragen.
Fragen sind es. Fragen, wie die Spielregeln sind. Wir hauen es einfach mal rein. Also ihr haut mal die Antworten rein, jeder, wenn er was weiß. Also, welche Clubs belegen die letzten beiden Plätze? Das ist jetzt echt eine extrem schwere.
Ich hab zuerst Volley gesagt und das Huhn hat vorher gequatscht. Wer ist jetzt dran?
Sag du mal den einen.
Mein einziger Punkt, also Unterhaching und VCU Berlin.
Umgekehrt.
Der hat nach den beiden gefragt. Hallo?
Genau, wir haben keine Rangfolge
festgelegt. In der richtigen Reihenfolge.
Mist. Nein, wir haben keine Reihenfolge festgelegt. Ja,
das vielleicht Huhn war mit vorher dran, muss ich der Fairness halber sagen. Also.
Dann haben wir noch eine extrem schwierige Frage. Da war, wird die Hauptrunde aufgrund der Corona-Pandemie abgebrochen? Und wenn ja, in welchem Monat?
Also.
Ja, das, die Frage hat sich erledigt. Also.
Ja, genau. Aber trotzdem.
Aber wenn ich mich an meinen Tipp erinnere, dann habe ich, glaube ich, Dezember getippt und wir waren nah dran.
Ich habe, glaube ich, nein, das war mein einziger Punkt im Tippspiel oder so, in der Rückrunde.
Ja, ich komm da gleich mal zu.
Danach habe ich nicht mehr getippt.
Okay. So, jetzt vielleicht mal, welcher Club schlägt, hat die meisten Asse geschlagen? Kajetan.
Ich sag mal Düren.
Obwohl mit wie viel? Einfach mal, rate mal, wie viel Asse da waren.
80.
Ja, interessant. Wolfgang, wer näher dran ist, kriegt die Punkte.
Ich habe keine Ahnung. Ich habe wirklich keine Ahnung. Warte mal, ich muss nochmal durchgucken.
Oh, da guckst du die Statistik an.
Nein, ich gucke keine Statistik an. Ich gucke nur die Mannschaften. Meine Güte. Jeder erwartet es von Herrsching oder Berlin. Ich schwanke noch. Warte mal, dann lass mich Herrsching einfach sagen. Nee, aber ich glaube es nicht ganz. Also ich weiß es schlichtweg nicht. Also ich sage jetzt Herrsching und sage 50.
Okay, also Wolfgang, herzlichen Glückwunsch. Du hast 8 Punkte gewonnen. Es ist tatsächlich Herrsching.
Ich dachte, ich hätte 8 Fragen gewonnen.
Nee, nur 8 Punkte. Herrsching hat 106 Asse geschlagen.
Nein.
Gefolgt, Achtung, gefolgt von Lüneburg, von der SVG mit 105.
Okay. Was so im Laufe einer Saison zusammenkommt.
Mhm. Ja, interessant. Also, und
Moment mal, Einspruch, euer Ehren, für einen Düren sind erst 18 Spiele in der Wertung.
Nee, echt?
Ja.
Muss ich.
Das stimmt noch nicht, die Ausrechnung. Ich habe noch Chancen.
Das wäre nicht, das ist echt nicht gut.
Ich weiß auch nicht warum, aber bei der SVG zum Beispiel sind schon 20 Spiele in der Wertung, bei manchen erst 19, bei manchen erst 18.
Aber ich geb Wolfgang jetzt erstmal die 8 Punkte.
Ich bin auch dafür, wir einigen uns einfach darauf, dass ich gewinne und dann können wir das Ganze hier verkürzen. Also soll das.
Komm, ja. Topscorer der Hauptrunde.
Ja, das ist ja einfach, Sebastian Gebert.
Ja, richtig.
Danke, Wolfgang.
Und jetzt, ich habe hier noch so einen total schwierigen Fang. Wer wird Erster? War noch die Frage.
Ja, es gibt nur einen Wolli hier.
Ja, los, da draußen.
Lüneburg.
VfB. Ja, okay, genau. Okay, kleine Frage. Die meiste Spielzeit, wer stand am längsten auf dem Spielfeld? Ja, können wir natürlich. Nee, doch. Da sind im Übrigen alle, habe ich schon alle ausgewertet. Also von daher. Da ist alles drin in der Statistik.
Welcher Spieler stand am längsten?
Also am meisten Sätze oder so?
Nein. Die längste Zeit. Die am meisten Minuten.
Ach so, welche Mannschaft?
Nee. Ja, welche Mannschaft?
Ah ja. Gießen, Grizzlies.
Das ist richtig.
Ich war immer noch.
Der Tiebreaks.
Ja.
Sie haben neun Tiebreak-Spiele gehabt.
Gut. Ja. Dann machen wir einen Sonderbonus für Pokal. Königs Wusterhausen.
Ja, also auch ganz interessant. Also Gießen stand über 34 Stunden auf dem Spielfeld und Haching gerade mal 27. Das ist schon ein deutlicher Unterschied, was in der Saison zusammenkommt. Okay, ja, dann kommen wir zu den Siegern der Hinrunde
verkünden. Also Moment, kannst du jetzt mal den Sieger verkünden unseres kleinen Spiels hier?
So, interessiert das überhaupt jemanden?
Ja, mich.
Ach so, ja, herzlichen Glückwunsch, du hast gewonnen.
Danke. Mit Unterstützung.
Mit Unterstützung, ja.
Also Gebert war geschenkt von Wolfgang. Wir einigen uns auf Unentschieden.
Diese Statistiken kenne ich sowieso nicht.
Nein, ist mal so ein bisschen spannend. Ich wollte mal gucken, wie lang ist so eine Saison denn wirklich? Aber gut, die Hinrunde hat gewonnen. Docs, herzlichen Glückwunsch mit 116 Punkten. Das ganze Bier, der Bierpreis von unserem Sponsorenpartner DAX Bierbrauhandwerk geht danach Berlin. Ja, Fox, also herzlichen Glückwunsch. Die Rückrunde war auch bis zum Ende ganz komplett gespannt. Da hat Andreas gewonnen mit einem Punkt Vorsprung. Also es ist alles immer eng gewesen bis jetzt.
Andreas, wer auch immer. Es gibt ja
wer auch immer Andreas. Ja, also ich weiß ja auch nicht haargenau, wer Docs ist. Also außer, dass ich mit ihm schon mal ein bisschen kommuniziert habe jetzt. Ja, also spannend.
Herzlichen Glückwunsch von uns auch.
Ja.
Hast du schon den Gesamtsieger oder kommt der erst morgen?
Der kommt prinzipiell morgen, aber wenn du mir gerade gesagt hast, dass gegebenenfalls da noch, dass sich eine Statistik, und zwar der Asse, noch ändern wird, muss ich da vielleicht noch mal ran.
Also war irgendwann heute noch nicht aktualisiert.
Okay.
Also sind auch, glaube ich, der letzte Spieltag ist noch nicht bestätigt.
Sie hatten um 23 Uhr das aktualisiert gehabt, die Statistik, habe ich gesehen. Und danach habe ich es gemacht. Naja, gut. Werden wir sehen. Müssen wir noch mal gucken. Also, das bleibt noch spannend, der Gesamtsieger. Aber so viel ich weiß, dürfte es auch ein neuer werden, wenn ich die Tabelle richtig gelesen habe.
Also nicht der Hin- und nicht der Rückrunde.
Genau.
Wir sind gespannt.
Wir sind gespannt. Ach so, im Übrigen. Und Kajetan, du hast...
Ich habe den letzten Platz.
Naja, so ungefähr. Aber du hast die Bonusfragen gewonnen. Den Spieltag-Bonusfragen hast du gewonnen.
Hey.
So, vorausgesetzt, es bleibt so, wie es bis jetzt ist. Aber ich muss mal nur gucken.
Wahre Experten,
ja. Tippspiel, genau. Wenn wir schon beim Tippspiel sind, ich stelle heute Abend oder schalte das Tippspiel für die Playoffs frei.
Juhu!
Also nimm teil.
Cool.
Preise habe ich noch nicht oder weiß ich noch nicht, ob es welche gibt. Aber auf alle Fälle, wir machen erstmal weiter. Tippspiel ist da. Und ich hoffe auch dann, dass das Lünehuhn dann richtig teilnimmt und nicht nur
Oh, aber das ist ja für mich dann noch schwieriger. Ich tippe so ungern bei Spielen, bei denen die SVG beteiligt ist.
Ja, dann spielst du da immer auf 3-0, das ist gut.
Naja, okay, muss ich mir überlegen. Aber wenn du heute sagst, das heißt, wenn wir aufnehmen, also am Montag geht das Tippspiel online.
Ja, vielleicht auch Dienstag früh um 1 Uhr oder sowas. Das kann ja auch noch passieren.
Vor den Playoffs jedenfalls.
Vor den Playoffs und heute, also gestern Nacht, ist es auf alle Fälle wieder alle Fälle online.
Sehr schön, wunderbar. Ja, also es geht weiter. Hoffentlich ist es noch nicht so schnell zu Ende. Wünsche ich natürlich auch allen anderen Fans, aber uns im Besonderen. Und apropos, es ist sehr schade, finde ich, dass die Grizzlies ausgeschieden sind. Also ich gönne es keinem der qualifizierten Clubs, dass sie rausfliegen. Vielleicht ist auf eine Ausnahme. Naja, gut, sprechen wir nicht drüber, aber nein, das ist natürlich verdammt bitter. Also die Grizzlies haben bestimmt keine schlechte Saison gespielt, haben den Mut gehabt, im Challenge Cup anzutreten. Und ich hoffe einfach, dass sie nächste Saison mehr Erfolg haben. Jetzt haben sie, glaube ich, 3-mal die Playoffs verpasst. Also, dass es beim nächsten Mal dann klappt.
Shoutouts gehen raus an die Grizzlies. Eigentlich eine gute Saison, aber leider halt doch ein bisschen zu sehr auf und ab, ja. Schade.
Ja, lass uns öfter Rawtime hören, sozusagen, nicht? Also brüllt mal öfter da unten im Süden von Niedersachsen.
Ja, die sind ja auch schon sehr weit mit ihrer Kaderplanung, also zumindest was sie veröffentlicht haben. 7 Spieler, glaube ich, bleiben da auch nächste Saison. Ja, mal schauen. Ich hoffe, das zahlt sich aus, dann die Stabilität. Ach so, eine kleine Sache hätte ich noch. Also, wo wir doch Hühnergezwitscher als Rubrik haben. Nur ganz kurz, Champions League habt ihr wahrscheinlich so am Rande oder ein bisschen mehr mitgekriegt. Die Halbfinals sind ja jetzt zustande gekommen. Und ich wollte euch nur mal empfehlen, wenn ihr die Möglichkeit habt, schaut euch die Halbfinals an. Die polnische Mannschaft Sachsa-Kędzierzyn-Koźle kann ich euch besonders ans Herz legen, die den großen Favoriten Civitanova rausgekegelt haben in 2 tollen Spielen, 3-1 in Civitanova gewonnen, im Rückspiel 0-3 zurückgelegen, im Golden Set dann mit 16-14 das gedreht, aber fast alle Sätze waren wirklich auch sehr knapp und das ist eine junge Truppe, die wirklich Spaß macht. Die andere Truppe mit den Stars, mit Leal und Simon und Juan Torena und so weiter, De Checo, ist natürlich auch klasse, aber es macht auch Spaß, wenn man so ein bisschen jüngere Truppe sieht, dass die da auch was reißen können. Es gibt das auf dem YouTube-Kanal. Manche Spiele, ich weiß aber nicht, ob Halbfinalspiele dort auch kostenlos gezeigt werden. Das heißt European Volleyball heißt der YouTube-Kanal und ansonsten muss man Abo abschließen für 10 Euro pro Monat bei eurovolley.tv, also Spitzenvolleyball. Das lohnt sich dann schon.
Ja, aber ich kenne einen Podcast, wo man kein Abo abschließen muss.
Aber kann man machen.
Man kann ein Abo abschließen und es kostet nichts.
Ja, so. Super.
Das war richtig also, ausgedrückt, ja.
Ja, also markiert es bei euren Lieblings-Podcast-Plattformen, Apple Podcast, Google Podcast, Spotify. Wo sind wir denn eigentlich noch?
Was hast du gesagt? Dieser Google Podcast. Ja, eigentlich fast alles, was es gibt. Podigy haben wir, glaube ich, nicht gesagt gerade.
Ja, genau. Ja, Amazon findet er uns auch.
Echt?
Wo wir uns überall finden, du.
Wahnsinn. Ja, okay, gut. Also ehe es jetzt zu lange wird, würde ich sagen, schneiden wir jetzt ab. War diesmal ein bisschen eine andere Folge als sonst. Playoff Special eben. Und wir sagen danke fürs Zuhören. Wir freuen uns auf die nächste Folge und sagen Butter
bei die
Hühnern.